Apostelgeschichte, wir gehen weiter. Und mit Kapitel 13 bekommt die Apostelgeschichte ein neues Gesicht. Bisher war ja der Petrus die Hauptfigur, der Hauptapostel. Und jetzt ist Paulus im Vordergrund. Und hier wird er auch zum ersten Mal Paulus genannt, vorher Saulus. Aber diese Namensänderung, die wird gar nicht groß betont und schon überhaupt gar nicht mit der Bekehrungsgeschichte vom Saulus zum Paulus. Aber seine Veränderung, die ist auch so extrem spannend. Und jetzt hier in Kapitel 13 ist nicht nur seine erste überlieferte Predigt, hier wird er auch ausgesandt auf Missionsreise. Missionsreise mit, schauen wir mal. Er wird ausgesandt und in Apostelgeschichte 13, Vers 1, da heißt es, in der Gemeinde von Antiochia gab es eine Reihe von Propheten und Lehrern. Propheten und Lehrer, das war die Hauptbegabung, die die Gemeinde brauchte in dieser Zeit, als das Neue Testament noch nicht verfasst war, um sich zu gründen und zu wachsen. Und jetzt werden uns hier fünf dieser Propheten und Lehrer genannt. Zuerst mal der Barnabas, der heißt eigentlich Josef, wird von den Aposteln aber Barnabas genannt, oder auch Sohn der Ermutigung, Sohn des Trostes. Er ist ein Jude aus Zypern, da werden sie zuerst hingehen. Macht ja auch Sinn, wenn sich zumindest einer noch auskennt, wo man hingeht. Und dann kommt der zweite, Simeon, genannt der Schwarze, wohl ein Afrikaner. Und Lucius von Kyrene, das ist auch ein Ort in Afrika. Und jetzt kommt noch ein interessanter Typ, Manaen, der gemeinsam mit dem Landesfürsten Herodes erzogen worden war. Wow, da kommen wir später noch drauf. Und fünftens, der Saulus. Eine spannende Truppe auf jeden Fall. Und ich feiere das, dass so eine bunte Truppe von Gott hier zusammengestellt wird. Und das zeigt, schon in der jungen Gemeinde hat jeder Platz. Egal, wo er herkommt, egal, wie er geprägt ist, er ist herzlich willkommen. Und Manaen, das ist ja krass, der ist mit Herodes Antipas aufgewachsen. Von den Herodesen hatten wir es so ein bisschen. Dieser Herodes, das war der Herodes, der Johannes den Täufer geköpft hat. Das war der Herodes, vor dem Jesus vor Gericht stand. Und mit diesem Fiesling ist Manaen aufgewachsen. Beide Männer haben eine Entscheidung getroffen. Der eine wird zum Mörder, der andere dient der Gemeinde. Der eine führt mit Macht, mit Gewalt, mit viel Blutvergießen. Und der andere leitet mit Liebe, mit Dienen. Leute, unsere Entscheidungen machen einen großen Unterschied. Für uns und für andere. Und oft fängt es mit den kleinsten Weichenstellungen an. Vers 2. Einmal fasteten sie für einige Zeit und widmeten sich ganz dem Gebet. Wörtlich, während sie dem Herrn dienten und fasteten, da sprach der Heilige Geist zu ihnen. Wie sprach der Heilige Geist? Ja, wahrscheinlich durch einen der Propheten, von denen wir gelesen hatten, Vers 1. Weiter, stellt mir Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Und achtet mal auf die Reihenfolge. Zuerst wird hier Barnabas genannt, wichtig in dieser Kultur. Zuerst wird Barnabas genannt und dann Saulus. Das wird sich noch ändern. Aber vorher ist es noch wichtig zu beachten, was der Heilige Geist sagt. Zuerst heißt es, sie dienten dem Herrn. Da steht nicht, sie dienten für den Herrn, sie machten das für den Herrn, sondern sie dienten dem Herrn. Wie cool das. Cool ist das, wenn wir uns das bewusst machen. Immer, wenn ich diene direkt Gott. Das ist Lobpreis. Egal, ob ich das Klo im Gemeindehaus putze oder was auch immer. Ich diene damit Gott. So macht Dienen viel mehr Freude. Und sie dienten dem Herrn und fasteten. Also sie verzichteten auf das geliebte Essen und ich weiß nicht, bei einigen weiß ich es, aber wer schon mal gefastet hat, nach wenigen Stunden fängt dein Körper dich zu erinnern, hallo, ich hätte gern was. Und dieses Fasten ist ein wunderschönes Bild, was uns bewusst macht, wenn ich Ja zu Jesus sage, dann sage ich Nein zu mir selbst. Sage ich Ja zu Jesus, dann sage ich Nein zu manchem, was ich eigentlich gerne erstmal hätte. Als sie dem Herrn dienten, als sie ihre Aufmerksamkeit Gott schenken, das Herz auf Gott ausrichteten, das ist wahrer Lobpreis. Und als sie dem Herrn dienten, da spricht der Heilige Geist, Vers 3. Daraufhin fasteten sie noch einmal, beteten und legten ihnen die Hände auf. Dann ließen sie Barnabas und Saulus ziehen. Das mit den Händen auflegen ist wunderbar. Wenn ihr wüsstet, was in den Händen der Heiligen für eine Macht steckt, was da dran ist. An den Händen ist gar nichts dran, außer Bakterien, Leute. Es veranschaulicht, das Hände auflegen, das veranschaulicht, dass Gott die Hand auf jemanden legt, dass Gott der ist, der handelt. Wenn wir das tun, zum Beispiel demnächst nach der Ältesten- und Diakonberufung, werden wir es wieder tun. Aber da sind nicht wir, die Hände auflegen, die entscheiden, sondern wir zeigen, Gott ist der, der etwas weitergibt. Das ist ja symbolisch und Gott tut da was. Und das sehen wir dann auch in Vers 4. Der Heilige Geist schickte Barnabas und Saulus auf den Weg. Sie reisten nach Seleukia, von dort fuhren sie mit dem Schiff nach Zypern weiter. In Salamis angekommen, verkündeten sie das Wort Gottes in den jüdischen Synagogen. Als Helfer hatten sie noch Johannes bei sich. Die Gemeinde sendet also Missionare aus, aber vor allem sendet Gott. Der Heilige Geist sendet. Und eins der Dinge, die wir in der Bibel, besonders in der Apostelgeschichte sehen, Gott ist ein sendender Gott. Fängt schon vorne an, 1. Mose 11, 12, Gott sendet den Abraham in ein anderes Land. Warum sendet er ihn? Durch dich sollen gesegnet werden alle Nationen. Sendung, Mission hat den Auftrag, Menschen Gutes zu bringen, Menschen zu segnen. Und Gott sendet sogar Jesus, seinen Sohn, dass er Mensch wird, dass er hier auf diese Erde kommt. Jesus ist sozusagen Missionar. Und er formuliert seine Mission so: Ich bin gekommen, um zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und hier in der Apostelgeschichte sehen wir, der Heilige Geist sendet Christen, um die gute Nachricht, das Evangelium weiterzutragen. Damals noch ohne Live on Stage, gibt alle möglichen Arten, wie man es machen kann. Aber Jesus sagt zu seinen Jüngern, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Die Sache mit Gott geht ohne Sendung nicht aus. Wir sind Gesandte und in irgendeiner Form gilt das für jeden Christen. Du bist ein Gesandter, du bist ein Missionar. Und wenn wir Gottes Ruf nicht hören und folgen, dann sind wir Fische, die sich nicht bewegen. Die fangen an zu stinken, die sind tot. Anders diese Christen. Sie reisen nach Zypern. Ist eine schöne Insel. Als ich da vor Jahren mal war, mein erster Gang ging zum Strand. Hier Paulus und Team, wo gehen die zuerst hin? Sie gehen in die Synagogen. Sie gehen dahin, wo Leute sind, die nach Gott fragen. Hoffentlich. Die schauen, ob sie denen etwas von der guten Nachricht weitergeben können, was Gott ihnen gezeigt hat. Das nächste Level sozusagen. Und als sie dann bei den Juden fertig waren, die nicht so offen waren oder nicht mehr noch mehr hören wollten, da gehen sie zu den Heiden, Vers 6. Dann reisten sie über die ganze Insel bis nach Paphos. Dort trafen sie einen Juden namens Bar-Jesus, einen Zauberer und falschen Propheten. Er gehörte zum Gefolge des römischen Statthalters Sergius Paulus, der ein gebildeter Mann war, wörtlich ein verständiger oder intelligenter Mann. Der Statthalter hatte Barnabas und Saulus zu sich rufen lassen, um das Wort Gottes zu hören. Ja, offensichtlich ist er intelligent. Was ist schlauer, als Gottes Wort hören zu wollen? Ihr seid echt schlau. Okay. Also er zeigt damit, ja, ich bin offen, ich will was lernen. Ich will was Wichtiges lernen und das Wichtigste ist, von Gott zu lernen. Und ja, wer wäre geeigneter, als dem intelligenten Römer zu erzählen von Jesus zu erzählen als der intelligente Römer Paulus. Und trotzdem gibt es, wie könnte es anders sein, auch einige Probleme. Vers 8. Aber Elymas, das bedeutet Zauberer, wie sich Bar Jesus auf Griechisch nannte, trat ihnen entgegen. Er versuchte mit allen Mitteln zu verhindern, dass der römische Statthalter zum Glauben kam. Dieser Bar Jesus ist schon speziell. Er ist ein Zauberer. Und wer das Alte Testament gelesen hat, der weiß, Gott verbietet und hasst Zauberei aufs Äußerste. Also da kommen Fragen auf, wieso ist dieser Jude Zauberer? Und da kommen Fragen auf, bis man genauer seine Beschreibung liest. Er war auch ein falscher Prophet, Vers 6. Denn was er macht, ist den jüdischen Einfluss, den jüdischen Glauben mit anderen Einflüssen vermischen. Zum Beispiel Astrologie, irgendwas rein. Das nennt man Synkretismus, Religionsvermischung. Du machst dir deinen eigenen Cocktail, um das zu haben, was dir am Ende schmeckt. Das ist wie eine gemischte Pilzpfanne mit Speisepilzen aller Art und dann vielleicht noch ein paar Giftpilze. Und ja, lecker, ne? So wurde mir zum Beispiel mal zu einem bestimmten Buch gesagt, ey Wolfram, das ist ein wunderbares Gericht, guck mal, was da alles für schöne, wertvolle Kapitel und Berichte drin sind. Ja, aber es reicht ein Knollenblätterpilz in deiner Pilzsuppe. Ein einziger Giftpilz und dieses Gericht ist dein letztes Gericht. In der damaligen Welt, da gab es ein interessantes Phänomen. Im Römischen Reich, da war das Straßennetz gut ausgebaut. War man sehr vernetzt und das war schon ziemlich viel von der modernen Vielfalt, von der wir heute sprechen, weil so viele zusammengekommen sind. Und das hatte dann auch mit einer gewissen Offenheit zu tun. Und so war dieser Bar Jesus ziemlich modern unterwegs. Hey, ich bin offen. Ich habe einen offenen Geist. Ich bin für alles offen. Aber ihr wisst, wer für alles offen ist, der kann nicht ganz dicht sein. Ja. Der eine war also ein intelligenter Mann und der andere, der ist hier so offen, dass sein Gehirn rausläuft. Nein, wir wollen uns über niemanden lustig machen. Ich will einfach nur veranschaulichen, was bis heute Religion mit Menschen macht. Was Religion mit Menschen macht, wie Menschen verführt werden. Wir könnten jetzt nach Ephesus schauen, wo sie gerufen haben, groß ist die Diana der Epheser, groß ist Diana der Epheser, diese Göttin. Oder nach Athen, wo in jeder Ecke irgendeine Götzenstatue stand, irgendein Altar. Und Paulus läuft rum, schaut sich das an, bis er einen Altar entdeckt, dem unbekannten Gott. Sogar für den hatten sie einen Altar aufgebaut. Religionsvermischung wie hier oder aktuelle Beispiele, wo man so ein bisschen Bibel nimmt und dann noch das dazu packt, was Menschen ohne Gott auch noch gern hören wollen. Gäbe es genügend Beispiele. Und das bringt dann eine ungesunde Spannung. Und von einer Spannung sehen wir hier zwischen zwei Leuten. Der Intelligente, der Gebildete, der mehr vom Evangelium hören will, und der Elymas, der falsche Prophet, der ihn daran hindern will, die biblische Lehre aufzunehmen, zu glauben. Er versuchte mit allen Mitteln zu verhindern, dass der römische Statthalter zum Glauben kam. Saulus, der auch Paulus heißt, nahm Elymas fest in den Blick. Hier wird Saulus jetzt zum ersten Mal Paulus genannt. Der Apostel war ja mit zwei Namen aufgewachsen. Saulus war ihm sein hebräischer Name am achten Tag mit der Beschneidung gegeben worden und dann der heidnische Name oder römische Name Paulus. Könnte es sein, dass Saulus hier Paulus genannt wird, weil er im römischen, weil er im heidnischen Gebiet unterwegs ist? Auf Missionsreise? Als ich in Israel war, haben die Menschen irgendwann auch aufgehört, mich Wolfram zu nennen und haben mich Rami genannt. Hebräischer und arabischer Name. Aber zurück zu Paulus. Vers 9. Saulus, der auch Paulus heißt, nahm Elymas fest in den Blick. Erfüllt vom Heiligen Geist, sagt er. Wow. Gleich hören wir, wie Paulus erfüllt vom Heiligen Geist redet. Was für ein Bild hast du von jemandem, der mit dem Heiligen Geist erfüllt ist? Wie wird er reden? Was wird er sagen? Er lächelt, er schaut die Leute an. Er sagt ihnen etwas sehr Freundliches, etwas Aufbauendes, was sich richtig gut anfühlt. Nette, harmlose, aufbauende Sachen. Überprüfen wir unsere Vorstellung an Gottes Wort. Wie reagiert der mit dem Heiligen Geist erfüllte Paulus? Vers 10. Du bist voll List und Tücke, du Sohn des Teufels und Feind aller Gerechtigkeit. Willst du nicht endlich aufhören, die klaren Anweisungen des Herrn zu verdrehen? Du wirst es schon sehen, der Herr wird dich bestrafen. Also Vorsicht, wenn du betest, Herr, erfüll mich mit deinem Heiligen Geist, gib mir mehr von deinem Geist. Es könnte so aussehen oder könnte auch so aussehen. Du wirst blind sein und eine Zeit lang die Sonne nicht mehr sehen. Sofort wurde Elymas in tiefste Dunkelheit gehüllt. Er tappte umher und suchte jemanden, der ihn an der Hand führte. Es ist doch interessant, Jesus hat Blinde sehend gemacht und Paulus macht Sehende blind. Was sagt Paulus diesem Mann? Du Sohn des Teufels, ist das nicht übertrieben hart? Fühlt sich krass an, oder? Aber wenn du sagst, Paulus ist hart, dann musst du auch sagen, Jesus ist hart. Jesus ist in den Tempel gegangen, hat Tische umgeschmissen, hat sich eine Peitsche gemacht und die Leute rausgetrieben, hat die Pharisäer und die Schriftgelehrten beschimpft, wenn man so will. Wehe euch, ihr Heuchler, Matthäus 1,23. Oder noch krasser, Johannes 8 sagt Jesus, ihr seid Kinder des Teufels und tut seine Taten. Also dieselben Worte, die Paulus hier nimmt, verwendet Jesus auch. Was für ein Bild haben wir oft von Jesus? Dieselben harten Worte, aber es ist die Wahrheit. Denn jedes Mal, wenn Menschen andere Menschen betrügen, wenn sie sie abhalten wollen, die Wahrheit zu hören oder anzunehmen, dann sind sie mindestens in dieser Situation Zuspieler oder Kinder des Durcheinanderbringers, des Vaters der Lüge. Und bei diesem Typen jetzt, da finde ich auch seinen Namen sehr interessant. Bar-Jesus. Weiß jemand, was das heißt? Sohn von Jesus, genau. Danke. Er heißt so, aber das ist er nicht. Paulus nennt ihn Sohn von, ihr wisst schon. Und das kennen wir auch, Menschen, die sich nach Jesus Christus nennen. Christ. Nennt sich Christ. Aber sind es nicht. Wir müssen das nicht beurteilen. Wir müssen nicht sagen, ja, aber du bist das gar nicht. Du nennst dich nur so. Aber dass es das gibt, ist leider offensichtlich. Und in Offenbarung 3 schickt Jesus eine Kurznachricht an die Gemeinde in Sardis und schreibt darin etwas sehr Faszinierendes. Du hast den Namen, dass du lebst, aber du bist tot. Du hast den Namen, dass du lebst, aber du bist tot. Dieser Typ hatte einen super Namen, Sohn von Jesus. Und es wäre so klasse, wenn er das wäre, Kind Gottes, yes. Aber Paulus sagt, das Gegenteil ist der Fall. Der Herr wird dich bestrafen. Wörtlich steht hier, die Hand des Herrn ist auf dir. In dem Fall ist die Hand des Herrn für den Elymas nicht so angenehm. Und ich frage mich, war das jetzt Paulus' Idee, ihn in Dunkelheit zu hüllen? Wird uns hier nicht gesagt, ob er sich aussuchen durfte, aber wenn Paulus entscheiden dürfte oder durfte, wieso würde er dann jemanden, der gegen den Glauben kämpft, mit Dunkelheit blenden? Ich habe da so eine Idee. Paulus hatte doch selber gegen Gott gekämpft. Er war auf dem Weg nach Damaskus, wollte Christen verfolgen, ins Gefängnis werfen, umbringen und so weiter. Und dann kam Jesus und hat ihn mit Dunkelheit geblendet. Und diese Zeit, diese Tage ohne visuelle Effekte, ohne aufs Handy zu schauen, die hat ihm richtig, richtig gut getan. Er hatte Zeit, sich Gedanken zu machen, über Jesus in die Stille zu gehen, ins Gebet. Und deshalb meine ich, das war hart, aber das war Liebe. Das war grobkörnige Gnade. Denn ein freundliches Jesus liebt dich so, wie du bist, hätte ihm an dieser Stelle auch nicht geholfen. Da braucht's mal grobkörnig was. Und jetzt, wo Elymas einen Menschen braucht, der ihn führt, der spürt er, wie wichtig ist es, dass man gut geführt wird, nicht verführt wird. Vers 12. Als der römische Statthalter sah, was geschehen war, kam er zum Glauben. Er war tief beeindruckt, wie mächtig die Lehre des Herrn war. Wow, er kommt zum Glauben, obwohl der Elymas so dagegen gekämpft hat. Und er ist tief beeindruckt von der Jesus-Lehre. Wichtig auch, bei Paulus, da passen Lehre und Leben zusammen. Die stimmen überein. Auch das ist überzeugend. Und Gott bestätigt die Worte von Paulus mit einer Wirkung, die Paulus nicht in der Hand hatte, worüber er keine Kontrolle hatte. Paulus und seine Begleiter setzten mit dem Schiff von Paphos nach Perge in Pamphylien über. Dort trennte sich Johannes von ihnen und kehrte nach Jerusalem zurück. Johannes, der Begleiter, trennt sich also von Paulus und Barnabas. Und das wird später nochmal Thema, deswegen können wir es nicht einfach schnell übergehen. Es wird sozusagen zum Knackpunkt dieses Missionsteams. Und Johannes Markus, das war der Cousin vom Barnabas. Der Assistent, ihr Helfer, wie wir in Vers 5 gelesen hatten. Also Johannes ist mit Cousin Barnabas und mit Paulus in Zypern unterwegs oder nach Zypern. Und die beiden gehen jetzt weiter, wollen weiterreisen und Johannes sagt, nee, da bin ich nicht mehr dabei, ich bin raus. Spannende Frage. Wieso verlässt Johannes Markus das Team? Wir wissen es leider nicht. Und wir wollen ihm auch keine negativen Motive unterstellen. Ich hoffe, das ist unsere Grundeinstellung. Niemanden negative Absichten zu unterstellen. Es gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten, ein bisschen Spekulation, aber es ist interessant, sich mal kurz darüber Gedanken zu machen. Was könnte es eigentlich sein? Zum Beispiel könnte es sein, dass Johannes Markus nicht gefällt, dass sein Cousin Barnabas plötzlich von dem Paulus irgendwie übertrumpft wird. Plötzlich ist der Paulus, der vielleicht noch gar nicht so viele Jahre im Glauben ist, ist dann er der Leiter. Und Johannes sieht das und sagt sich, solange Barnabas ist, bin ich dabei. Aber unter Paulus? Nee, da bin ich raus. Oder zweite Möglichkeit, Johannes, der war ja Judenchrist. Und er konnte gerade noch mitgehen, dass so Halbjuden wie Cornelius die gute Nachricht hören und annehmen. Aber jetzt komplett im Heidengebiet allen die Rettungsbotschaft vom Messias sagen? Nee, da mache ich nicht mit. Geht gar nicht. Zwei andere Möglichkeiten streichen wir mir aus Zeitgründen. Denn es ist auch egal, was für ein Grund es war. Paulus findet es total daneben, dass der Johannes sich verdünnisiert. Und diese Spannung, die zieht sich über Jahre hinweg. Vers 13 heißt es aber schlicht, dort trennte sich Johannes von ihnen und kehrte nach Jerusalem zurück. Aber wenn ihr mal in Kapitel 15 vorblättert, paar Seiten weiter, da heißt es ab Vers 36, nach einiger Zeit sagte Paulus zu Barnabas, lass uns noch einmal alle Städte besuchen, in denen wir das Wort des Herrn verkündet haben. Wir wollen sehen, wie es den Brüdern und Schwestern dort geht. Barnabas wollte auch Johannes Markus dabei haben. Aber Paulus lehnte es ab, ihn noch einmal mitzunehmen. Er hatte sie in Pamphylien im Stich gelassen und nicht weiter bei ihrer Arbeit unterstützt. Es kam zu einer heftigen Auseinandersetzung. Schließlich trennten sich Paulus und Barnabas. Barnabas nahm Markus mit und segelte nach Zypern, während sich Paulus wählte sich Silas zum Begleiter. Schaut mal in Vers 38, dieses im Stich gelassen ist ein starkes Wort. Das ist Saulus Sichtweise auf dieses Abwandern von Johannes. Er nimmt das persönlich. Und es wird allen Beteiligten, ja, wie gesagt, noch eine Weile wehtun, sie eine Weile beschäftigen. Zurück zu Kapitel 13, Vers 14. Paulus und Barnabas zogen von Perge aus weiter und kamen nach Antiochia in Pisidien. Am Sabbat gingen sie dort in die Synagoge und nahmen Platz. Nach der Lesung aus dem Gesetz und den Propheten ließen die Synagogenleiter ihn sagen, ihr Brüder, wenn ihr ein ermutigendes Wort für die Leute habt, dann sprecht. Übrigens, was hier mit ermutigend übersetzt ist, kann genauso auch als ermahnend übersetzt werden. Also müsste man eigentlich sagen, habt ihr uns etwas Wichtiges mitzuteilen? Und das war normal in den Synagogen. Gottes Wort wurde vorgelesen und dann hat man es erklärt. Und manchmal auch Gäste, Rabbis, die unterwegs waren, eingeladen, sag du doch was dazu, hast du auch was zu sagen? Übrigens, die nächsten 2 Wochen habe ich auch Rabbis eingeladen, die kommen und uns ganz spannend und unterschiedlich aus Gottes Wort was erzählen werden. Okay, Paulus wird hier gefragt und will was sagen. Und wahrscheinlich hat er nur darauf gewartet, gefragt zu werden. Und tatsächlich, jetzt kommt seine Chance und es ist super spannend, was er sagt. Er hat eine ganz einfache Gliederung. Erstmal holt er sie ab, wo sie sind. Er knüpft an ihre Geschichte an, die Geschichte Israels, erklärt die jüdische Messias-Erwartung und dann zeigt er anhand alttestamentlicher Bibelstellen auf, was der Messias tut. Sterben und auferstehen. Gefolgt dann von der Anwendung und der Wirkung auf die Menschen. Eine klasse Predigt. Gefällt mir. Vers 16. Da stand Paulus auf, bat mit einer Handbewegung um Ruhe und sagt, ihr Leute aus Israel und ihr anderen, die an den Gott Israels glaubt, hört her. Der Gott unseres Volkes, der Gott Israels hat unsere Vorfahren erwählt. Er hat sie zu einem großen Volk gemacht, während sie als fremd im Land Ägypten lebten. Mit starker Hand hat er sie aus Ägypten herausgeführt. 40 Jahre lang ertrug er ihr Verhalten, während sie durch die Wüste zogen. Er unterwarf im Land Kanaan 7 Völker und gab das Land den Israeliten zum Erbbesitz. Das dauerte insgesamt 450 Jahre. Dann gab Gott dem Volk Israel Richter bis zur Zeit des Propheten Samuel. Wenn Paulus hier von 450 Jahren spricht, dann redet er von 400 Jahren in Ägypten plus 40 Jahre Wüstenwanderung plus 10 Jahre, wo sie das Gebiet dann tatsächlich eingenommen haben. Von da an wollten sie einen König haben und Gott gab ihnen Saul, den Sohn von Kisch, aus dem Stamm Benjamin. Saul regierte 40 Jahre lang. Dann setzte Gott ihn wieder ab und machte David zu ihrem König. Von ihm hat Gott bezeugt, ich habe David ausgewählt, den Sohn des Isai. Er ist ein Mann nach meinem Herzen. Er wird in allem so handeln, wie ich es will. Nun hat Gott einen Nachkommen Davids als Retter zu Israel gesandt, genau wie er es versprochen hat. Dieser Retter ist Jesus. Bevor Jesus auftrat, hatte Johannes dem ganzen Volk Israel verkündet, lasst euch taufen und ändert euer Leben. Als Johannes am Ende seines Wirkens stand, sagte er zu den Leuten, was denkt ihr, wer ich bin? Ich bin nicht der, für den ihr mich haltet. Der kommt nach mir. Ich bin es nicht einmal wert, ihm die Sandalen von den Füßen loszubinden. Das ist der erste Teil von Paulus' Predigt. Paulus erklärt, wie gesagt, die Messias-Erwartung und was er hier macht, das lieben die Juden. Die Geschichte nochmal lang und breit erzählen, wiederholen. Und sie haben es immer wieder gemacht, ihre Geschichte erzählt, zum Beispiel Psalm 107, ist ein schönes Beispiel. Wie wäre es heute Nachmittag mal Psalm 107 lesen? Sie erinnern sich an Gottes Geschichte, wer Gott ist, was er getan hat, das macht ganz viel mit ihnen. Und stärkt ihren Glauben, ihre Identität. Und Stephanus hat das auch so getan, Kapitel 7, ihr erinnert euch bestimmt, der war noch viel, viel ausführlicher. Vers 26, Brüder und Schwestern, ihr Nachkommen Abrahams und auch ihr anderen, die an den Gott Israels glaubt. Wir sind es, denen Gott die Botschaft von dieser Rettung gesandt hat. Die Bewohner von Jerusalem und ihre führenden Männer haben nicht erkannt, wer Jesus war. Sie haben ihn zu Tode verurteilt. Dadurch haben sie die Ankündigungen der Propheten in Erfüllung gehen lassen, die an jedem Sabbat vorgelesen werden. Das ist sein zweiter Punkt. Wer ist der Messias? Das hat Jesus getan, so haben die Leute reagiert, so haben sie ihn behandelt. Und das waren Leute, die sich selbst für gläubig gehalten haben. Leute, die ihre Bibel gelesen haben, haben Jesus gequält und getötet. Ich kann mir vorstellen, dass jeder der Zuhörer ganz genau zugehört hat. Und dann sagt Paulus, ey, ihr trefft euch jeden Sabbat in der Synagoge, ihr lest in der Heiligen Schrift. Genauso haben es die Leute damals in Jerusalem getan. Aber sie haben den abgelehnt, den die Propheten angekündigt hatten. Wir können das Hirn voll haben, aber das Herz leer. Jesus sagt, ihr sucht in den Schriften, weil ihr meint, darin das ewige Leben zu finden. Ja, und sie sind es auch, die von mir zeugen. Und Paulus sagt, leider haben sie dieses Zeugnis ignoriert. Sie fanden nichts, wofür Jesus den Tod verdient hätte. Dennoch forderten sie von Pilatus seine Hinrichtung. Damit hatten sie alles getan, was in der Heiligen Schrift über Jesus vorhergesagt ist. Danach nahmen sie ihn vom Holzbalken ab und legten ihn ins Grab. Aber Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Und das ist ein gemeinsames Thema in neutestamentlicher Predigt. Die Auferstehung, Ostern. Ich hoffe, ihr erinnert euch noch. Jesus ist wirklich auferstanden, er lebt. Die körperliche Auferstehung ist die Wirbelsäule der christlichen Lehre. Nimmst du die weg oder weichst du die auf, sackt der Körper in sich zusammen. Deshalb ist fast alles, was unseren Glauben untergraben will oder zerstören will, darauf aus, unseren Glauben an die Auferstehung in Frage zu stellen, zu schwächen. Denn ein toter Retter bringt keinem was. Die Auferstehung ist sichtbar, ist unverzichtbar, um Sieg über Tod und Teufel zu haben. Nur durch seine Auferstehung hat Jesus für uns was zu bieten. Vers 31. Viele Tage lang zeigte sich Jesus denen, die mit ihm von Galiläa nach Jerusalem gezogen waren. Das sind jetzt seine Zeugen vor dem Volk. So verkünden wir euch nun die gute Nachricht. Was Gott unseren Vorfahren versprochen hat, das hat er in Erfüllung gehen lassen. Und zwar für uns, ihre Nachkommen. Er hat Jesus von den Toten auferweckt. Wie es ja auch im zweiten Psalm steht. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Gott hat Jesus von den Toten auferweckt und nicht zugelassen, dass sein Körper verwest. Davon hatte Gott gesprochen, als er sagte, ich will euch die unvergänglichen Güter schenken, die ich David versprochen habe. Darum heißt es auch an anderer Stelle, du lässt nicht zu, dass dein treuer Diener verwest. Paulus zitiert hier also viele Bibelstellen, das ist normal in Predigten. Und ihr müsst euch das vorstellen. Er kommt ja in die Synagoge, er weiß noch gar nicht, ob er überhaupt gefragt wird, ob er eingeladen wird, was zu sagen. Aber er ist bereit. Paulus ist bereit. Und er ist nicht nur vom Geist Gottes erfüllt, er ist auch vom Wort Gottes erfüllt. Und wenn du willst, dass Gott dich gebrauchen kann, dann nimm so viel von der Bibel in dich auf, wie du irgendwie aufnehmen kannst. Stell dir vor, das hier ist der Werkzeugkasten. Deine Bibel ist der Werkzeugkasten, den Gott für dich und durch dich gebrauchen kann. Mit dem Gott arbeiten kann. Und wenn man den jetzt öffnet und reinschaut und da ist nur ein einziger Maulschlüssel drin, ja, damit kann selbst der beste Handwerker nicht viel anfangen. Auf den meisten Baustellen bist du damit verloren. Aber wenn du einen vollen Werkzeugkasten hast und darin viele verschiedene Werkzeuge, die sich für alles Mögliche eignen und auch weißt, wie man damit umgeht im besten Fall, dann kommst du viel weiter. Und ich sage nicht, dass in deiner Bibel weniger drinsteht als in meiner oder in ihrer, sondern es geht darum, kenne ich mich damit aus oder kann ich damit umgehen? Ich habe in der Garage einige Werkzeuge, wo ich gar nicht weiß, wofür die da sind oder wie man die verwendet. Wieso hat er sowas? Egal. Das bringt dann nichts. Das ist zwecklos. Aber wenn du alle möglichen Werkzeuge griffbereit hast und geübt bist, damit umzugehen, wenn du nicht nur deinen Lieblingspsalm immer liest, sondern in der ganzen Bibel zu Hause bist, dann hast du dein Werkzeug wirklich griffbereit und kannst auf vielen Baustellen gute Arbeit leisten. Und was in deinem Werkzeugkasten drin ist, das ist in dir drin. Das hast du immer bei dir. Das ist Teil deines Lebens. Und manchmal hilft es dir sogar dabei, die Schraube festzuschrauben, die du gerade locker hattest. Und Paulus predigt noch weiter, ich breche jetzt hier ab. Hoffentlich bleibt euch das Bild vom Werkzeugkasten noch ein bisschen hängen. Oder der Schraubenzieher. Und die Frage ist nicht, ob du einen hast, sondern die Frage ist, was ist drin und benutzt du das Werkzeug? Und der Paulus war vorbereitet. Er war erfüllt vom Geist Gottes, er war erfüllt vom Wort Gottes. Und genau deshalb konnte Gott ihn gebrauchen. Und jetzt wird's persönlich. Gott ist derselbe Gott, der sendet, damals und heute. Die Frage ist nicht, ob Gott sendet, sondern die Frage ist, lasse ich mich, lässt du dich senden? Vielleicht nicht nach Zypern, vielleicht zu der Nachbarin oder zu dem Kollegen in deine Familie. Und vielleicht heißt es konkret für dich, deinen Werkzeugkasten zu füllen, dich neu auf Gott auszurichten oder einen Schritt im Glauben zu gehen, von dem du schon lange weißt, dass das der nächste ist. Denn Gott gebraucht keine perfekten Leute, aber er gebraucht verfügbare Menschen. Und wer sich senden lässt, der wird erleben, dass Gott durch ihn wirkt. Ich bete. Herr, ich danke dir, dass du uns einen wunderbaren Werkzeugkasten zur Verfügung stellst. Und ich bitte dich, dass du mir hilfst und uns hilfst, ihn noch immer mehr zu füllen, noch immer mehr damit, ja, uns bekannt zu machen und umgehen zu lernen, dass wir Sinnvolles damit tun können und dass du durch dein Wort, durch uns, große Dinge tun kannst. In Jesu Namen danke dafür. Amen.